Die Gnade unseres Herrn Jesus Christus und die Liebe Gottes und die Gemeinschaft des Heiligen Geistes sei mit euch allen. Amen. Gottes Wort zur Predigt steht im Markus-Evangelium im 14. Kapitel. Als Jesus in Bethanien war, im Hause Simons des Aussätzigen, und saß zu Tisch, da kam eine Frau, die hatte ein Alabastergefäß mit unverfälschtem, kostbarem Nardenöl, und sie zerbrach das Gefäß und goss das Öl auf sein Haupt. Da wurden einige unwillig und sprachen untereinander: Was soll diese Vergeudung des Salböls? Man hätte dieses Öl für mehr als 300 Silbergroschen verkaufen können und das Geld den Armen geben. Und sie fuhren sie an. Jesus aber sprach: Lasst sie. Was bekümmert ihr sie? Sie hat ein gutes Werk an mir getan. Denn ihr habt alle Zeit Arme bei euch, und wenn ihr wollt, könnt ihr ihnen Gutes tun. Mich aber habt ihr nicht alle Zeit. Sie hat getan, was sie konnte. Sie hat meinen Leib im Voraus gesalbt zu meinem Begräbnis. Wahrlich, ich sage euch, wo das Evangelium gepredigt wird in der ganzen Welt, da wird man auch das sagen zu ihrem Gedächtnis, was sie jetzt getan hat. Herrgott, Heiliger Geist, segne du Reden und Hören. Amen. Liebe Gemeinde, die Fragen und Entscheidungen in der aktuellen Corona-Krise bündeln wie mit einer Linse, was unser Denken und unsere Welt bestimmt. Im Augenblick sind wir noch relativ gut dran, wenn wir unsere Situation mit der in Italien oder Spanien vergleichen. Aber wir brauchen nur auf die Seniorenheime in Würzburg und Wolfsburg zu schauen, um zu erkennen, auch bei uns ist die Lage dramatisch und die Folgen der Krise sind unabsehbar. Das betrifft die Zahl der Infizierten, die Zahl derer, die dabei eine intensivmedizinische Behandlung brauchen, die Zahl derer, die diese Krankheit nicht überleben und am Ende auch die wirtschaftlichen Folgen. Wir alle leiden unter der Situation, auch wenn wir noch nicht erkrankt sind. Aber jeder von uns ist betroffen von den Einschränkungen des öffentlichen Lebens, der Kontaktverbote. Viele Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer, viele Selbstständige und Unternehmer machen sich Sorgen, ob sie die finanziellen Auswirkungen der Krise überstehen werden. Die Familien, die nun mit Arbeit und Kinderbetreuung auf engstem Raum zusammengepfercht sind, ächzen unter der Mehrfachbelastung und sehnen sich nach Freiräumen. So ist es nur zu verständlich, dass die Fragen immer lauter werden, wann wir denn wieder zur Normalität zurückkehren können. Dabei rechnen uns die Wirtschaftsinstitute vor, wie groß der volkswirtschaftliche Schaden jeweils ist, wenn die bestehenden Einschränkungen noch Wochen oder gar Monate fortbestehen. Neben den Virologen werden so die Mathematiker zu den wichtigsten Beratern der Regierung. Sie müssen berechnen, wie stark die Kurve der Infektionen ansteigen darf, damit es noch für jeden, der lebensbedrohlich erkrankt, ein Beatmungsgerät gibt. Sie berechnen, wie viel länger sich die Krise hinzieht, wenn es gelingt, diese Kurve abzuflachen. Und sie berechnen natürlich auch, wie viele Arbeitslose und wie viele Pleiten es geben wird, wenn die Krise so und so lange andauert. Und dann werden Kosten-Nutzen-Rechnungen aufgemacht. Das ist das Denken, das unser Leben und unsere Welt ganz massiv bestimmt. Wir fragen danach, was sich wie lohnt, was eigentlich einen Zweck erfüllt und was nicht. Wir haben das in der Vergangenheit schon im Kranken- und Pflegebereich erlebt, wie jeder Handgriff in einem Leistungskatalog verzeichnet und den Pflegekräften genau vorgeschrieben wurde, in welcher Zeit sie ihre Hilfsleistungen vorzunehmen haben und wofür keine Zeit da ist, weil das nichts bringt, weil das von den Versicherungen nicht erstattet wird. In den letzten Tagen ging es immer wieder darum, ob jeder draußen einen Mundschutz tragen soll oder ob die nicht den besonders schutzwürdigen Personen im Kranken- und Pflegebereich vorbehalten bleiben sollen. Und in Italien konnten wir beobachten, wie Ärzte vor die Entscheidung gestellt waren, ob sie die Beatmung eines 80-Jährigen mit schlechter Prognose fortsetzen oder lieber einen 40-Jährigen retten wollen. Immer wieder im Leben kommen wir in Situationen, in denen wir Güterabwägungen treffen müssen, in denen es keine einzig richtige Entscheidung gibt, sondern nur zwei schlechte. Das ist die Situation der klassischen griechischen Tragödie. Manchmal kann man nicht anders als falsch handeln. Am Beispiel der italienischen Ärzte wird das in besonders dramatischer Weise deutlich. Weniger dramatisch scheint es in der Geschichte von der Salbung Jesu zu sein, die wir gerade gehört haben. Aber auch da findet eine Güterabwägung statt. Das Öl, das die namenlose Frau da über Jesus ausgießt, hat immerhin einen Wert, der in etwa dem Jahresverdienst eines israelitischen Arbeiters entspricht. So ein kostbares Parfum wurde sonst nur an Königshöfen verwendet. Was diese Frau da tut, ist also eine maßlose Verschwendung. Verständlich, dass sich Jesu Freunde da aufregen. Man hätte dieses Geld lieber den Armen geben sollen. Schließlich hätten ein paar Tropfen genügt, um die Wertschätzung der Frau zum Ausdruck zu bringen und den ganzen Raum in eine Duftwolke zu hüllen. Mit dem Inhalt des Fläschchens hätte man vielleicht kein Menschenleben retten können, aber ein Armer oder Obdachloser hätte davon durchaus ein Jahr lang leben können. Unter dem Maßstab von Kosten und Nutzen haben die Jünger recht. Jesus aber nimmt diese Frau in Schutz. Dabei wirbt er nicht um Verständnis für sie, dass sie es doch immerhin gut gemeint habe, wenn es sicherlich auch deutlich übertrieben gewesen sei. Nicht die leiseste Kritik lässt er erkennen, im Gegenteil, er lobt die Tat der Frau als ein gutes Werk. Jesus hat offenbar einen ganz anderen Maßstab als unsere Kosten-Nutzen-Rechnungen. Natürlich hat er nichts gegen Sparsamkeit und Augenmaß, und dass die Fürsorge für die Armen bei ihm einen hohen Stellenwert hat, steht außer Frage. Aber es gibt im Leben Wichtigeres als Zahlen, als wirtschaftliche Effektivität. Es gibt Wichtigeres als Kosten, die durch den Nutzen gerechtfertigt sind. Wie ist das denn beispielsweise bei einem Geschenk für unsere Liebsten? Natürlich können wir ihnen nicht wirklich den Himmel zu Füßen legen. Aber wer von uns würde sich fragen, ob 5 Rosen reichen, um unsere Liebe zum Ausdruck zu bringen? Ob es auch weniger sein könnten oder mehr sein müssten? Wer liebt, hört auf zu rechnen. Er investiert nicht in ein Geschäft auf Gegenseitigkeit, bei dem ich etwas zahle, um von der anderen Seite etwas zu bekommen. Wer liebt, verschenkt sich selbst mit dem, was er schenkt. Oft aber bestimmt uns auch in der Kirche das Kosten-Nutzen-Denken. Ich denke dabei nicht nur an die Debatten, wenn es um die Renovierung der Kirche und der Gemeinderäume geht. Natürlich müssen wir da auch darauf achten, was wir uns leisten können und wollen. Dabei werden wir immer auch bedenken, dass Jesus gesagt hat, was ihr getan habt einem von diesen meinen geringsten Brüdern, das habt ihr mir getan. Aber hier geht es noch um etwas anderes. Welcher Maßstab bestimmt unser Denken in der Beziehung mit Jesus? Ich glaube, dass auch da jeder die Versuchung kennt, dem Nutzen und der Effektivität den höchsten Stellenwert einzuräumen. Immer wieder einmal höre ich, dass man dann in die Kirche gehen würde, wenn man das Bedürfnis danach habe. Wenn ich mir also einen persönlichen Nutzen davon verspreche, etwa, dass ich mich dann besser fühle, dass ich Klarheit über meinen Weg gewinnen oder getröstet, ermutigt und gestärkt weitergehen kann, dann investiere ich diese Zeit. An den anderen Sonntagen kann Jesus ja warten. Aber auch bei denen, die fast jeden Sonntag da sind, ist manchmal die Frage zu vernehmen, ginge das nicht alles ein bisschen schneller? Die Geschichten, die da immer gelesen werden, sind doch ja ein Jahr aus dieselben. Die könnte man doch weglassen und gleich zur Predigt kommen. Und wozu brauchen wir die vielen Strophen, die wir singen? Ein Lied vor und eines nach der Predigt und noch ein kurzes Gebet, das würde doch reichen. Ja, vielleicht. Vielleicht reicht auch eine Rose für die Liebste und es muss nicht gleich ein ganzer Strauß sein. Aber geht es in der Beziehung mit Jesus darum, dass es reicht? Geht es darum, dass wir aus dieser Beziehung einen möglichst hohen Nutzen für uns ziehen? Wenn ich die Frage so stelle, ist die Antwort schon klar. Der Maßstab im Reich Gottes ist nicht ein optimales Verhältnis von Kosten und Nutzen. Der Maßstab ist die Liebe und die rechnet nicht. Dieser Maßstab leitete die namenlose Frau in ihrem Handeln und darum hat Jesus ihr hier gewissermaßen ein Denkmal gesetzt. Wem wie ihr die Beziehung zu Jesus Christus und die Gemeinschaft mit ihm das Wichtigste im Leben ist, der zählt weder die Minuten im Gottesdienst noch die Euros im Kollektenkörbchen oder auf dem Überweisungsträger. Wenn ich nur dich habe, so frage ich nichts nach Himmel und Erde. Wenn mir gleich Leib und Seele verschmachtet, so bist du doch Gott allezeit meines Herzens Trost und mein Teil, sagt der Psalmbeter. Solche Liebe lässt ihrer Freude und Verehrung freien Lauf. Denn da ist die Gemeinschaft mit ihm schon der Himmel auf Erden. Und da darf auch gesungen und musiziert, gemalt und gestaltet werden. Und was immer sonst es für Ausdrucksformen dieser Liebe geben mag. Und das muss dann auch nicht wohl abgewogen und dosiert sein, sondern darf durchaus auch verschwenderisch sein. Mag sein, dass das für manchen ein bisschen überkandidelt klingt. Es dürfte auch nicht von ungefähr sein, dass diese Liebesbekundung nicht von den 12 Männern kam, die Jesus nun schon seit 3 Jahren begleitet hatten, sondern von einer Frau. Für sie ist er der König, das Größte in ihrem Leben. Das bringt sie mit ihrer Salbung zum Ausdruck. Jesus aber deutet diese Salbung als Totensalbung. Sie hat meinen Leib im Voraus gesalbt zu meinem Begräbnis. Wie bei seinem königlichen Einzug in Jerusalem wenige Tage vorher, setzt Jesus dieser königlichen Huldigung hier seine Deutung des Königamtes entgegen. War er schon nicht hoch zu Ross, wie ein siegreicher Feldherr in die Stadt eingezogen, sondern auf einem Esel, so ruft er auch nach dieser Salbung nicht zum Befreiungskampf gegen die Römer auf, sondern lässt seine Leute wissen, dass er in den Tod geht. Er sagt nicht, du warst im Irrtum, als du mich gesalbt hast, aber er sagt, du hast einen Todgeweihten gesalbt. Es war ein letzter Liebesdienst. Was hier vorausnehmend im Blick auf Jesu Begräbnis geschehen ist, erweist ihm die Ehre eines Königs, ja, aber ebenso, dass diese Königswürde nicht anders gewonnen wird als durchs Kreuz. Nicht Kosten-Nutzen-Berechnungen leiten Jesus auf seinem Weg, sondern die abgrundtiefe und bedingungslose Liebe zu seinen Menschen. Uns zu retten hat er alles, was er im Himmel hatte, und sein ganzes Leben für uns verschwendet. Selbst der Preis des Kreuzestodes war ihm nicht zu hoch. Diese Liebe ist der Maßstab, der im Reich Gottes gilt. Und was bedeutet das für unsere Güterabwägungen in der Corona-Krise? Es bedeutet Handlungsfähigkeit. Wir kommen in dieser Welt nicht umhin, Kosten-Nutzen-Rechnungen anzustellen, denn wir leben nicht mehr im Paradies. Die Situation in den Krankenhäusern oder in der Wirtschaft könnte uns eines Tages nötigen, die Frage nach dem Wert eines Menschenlebens zu stellen, und es kann sein, dass wir in Situationen kommen, wo wir nur zwischen 2 falschen Entscheidungen wählen können. Dann schütze uns Gott vor den Zynikern, die nur kalt rechnen. Und er präge uns und allen, die dann zu entscheiden haben, das Bild dessen ein, der uns mit seinem Leben freigekauft hat vom Fluch der bösen Tat und uns auch in den Grenzsituationen unseres Lebens nicht im Stich lässt. Amen. Und der Friede Gottes, der höher ist als alle Vernunft, bewahre eure Herzen und Sinne in Christus Jesus. Amen.